English Radio External Service.
To Warszawa, Sie hören den Auslandsdienst des Polnischen Rundfunks mit seiner Sonntagssendung. Mein Name ist Adam Deniso. Hallo und herzlich willkommen. In der heutigen halben Stunde soll es unter anderem um einen unterschätzten Meister der polnischen Reportage gehen. Wir beginnen jedoch mit Virtuosen einer ganz anderen Kunst, und zwar der Kryptologie. Vergangene Woche hat sich der Todestag des Mathematikers Marian Rejewski zum 45. Mal gejährt. Des Mannes also, der gemeinsam mit seinen Kollegen Henryk Zygalski und Jerzy Różycki die deutsche Chiffriermaschine Enigma geknackt hat. 1932 gelang dem Team die mathematische Rekonstruktion der Enigma. Ein Jahr später bauten die drei Mathematiker eine funktionierende Kopie, die später den Alliierten zugute kam. Selbst laut vorsichtigen Schätzungen hat diese Leistung den Zweiten Weltkrieg um 2 bis 3 Jahre verkürzt und unzählige Menschenleben gerettet. Unter den Kommunisten blieb die Rolle Rejewskis und seiner Kollegen bei der Entzifferung der Enigma jahrzehntelang im Verborgenen. Erst in den 1970er Jahren wurden erste Berichte veröffentlicht und Großbritannien erkannte den polnischen Beitrag offiziell erst 1999 nach Polens NATO-Beitritt an. Heute erinnert das 2021 eröffnete Enigma-Zentrum in Posen an die bahnbrechende Arbeit von Rejewski, Różycki und Zygalski. Arkadiusz Huber hat das Zentrum besucht.
Herzlich willkommen im Chiffrenzentrum Enigma. Enigma ist das griechische Wort für Rätsel. Diesen Namen bekam im 20. Jahrhundert die berühmte deutsche Chiffriermaschine, die Nazi-Deutschland die Eroberung beinahe ganz Europas ermöglichte. Die Enigma-Chiffre zu brechen, war eine der größten Herausforderungen der Alliierten. Als entscheidend erwies sich in diesem Kampf nicht Kraft, sondern Intellekt.
Der Erfolg hat bekanntlich viele Väter. Doch der Entschlüsselungsgeschichte der Enigma liegt der Posener Chiffre-Kurs zugrunde, der unter der Leitung von Professor Zdzisław Grygowski Mitte Januar 1929 begann. Dort lernten die leistungsstärksten Studenten von der Fakultät für Mathematik die Grundlagen der Kryptologie kennen. Unter ihnen waren die Mathematiker Marian Rejewski, Henryk Zygalski und Jerzy Różycki.
In unserer Geschichte, welche wir hier erzählen, das Wichtigste ist, dass die Polen haben die erste Dechiffrierungsmaschinen konstruiert. Wir haben in unserem Namen Enigma, Zentrum des Schiff Enigma. Aber wir erzählen nicht nur über Enigma, sondern besonders über die polnische Entdeckungen, also die polnischen Maschinen, die bei Enigma-Dechiffrierung geholfen haben. Und wir erzählen die Geschichte dieser drei Leute, die es geschafft haben, die wahrscheinlich noch nicht in der Welt bekannt sind oder nicht so bekannt wie zum Beispiel Alan Turing,
sagt der Historiker Piotr Bojarski, Leiter des neu eröffneten Zentrums der Chiffren Enigma. So steht also die Rotor-Chiffriermaschine Enigma nicht im Zentrum der Posener Ausstellung. Ihre Scheinwerfer beleuchten vor allem polnische Maschinen, die halfen, den Enigma-Code zu knacken.
Wenn entstand Enigma, dann entstanden die Maschinen, die gegen Enigma arbeiteten. Die erste waren die polnische Maschinen. Das war zum Beispiel Zyklometr von Marian Rejewski oder Bombe von Marian Rejewski, also die Maschine, die konnte durch 3 Stunden die spezialistische Charakteristik von Enigma von konkreten Tag entdecken. Das brauchte nur 3 Stunden, also das bedeutet, dass fast jeden Tag konnte polnische Chiffrenbüro die Nachrichten von Enigma praktisch lesen. Dann entstanden die Zygalski-Lochblätter, die bei der Dechiffrierung von Enigma geholfen haben.
Das von Bojarski erwähnte Zyklometer war ein kryptoanalytisches Gerät, das im Jahre 1935 von Marian Rejewski entworfen wurde. Es diente der Bestimmung der zyklischen Struktur der Enigma-Chiffre. Es setzte sich aus 2 Enigma-Walzensätzen zusammen, die voneinander um 3 Positionen verschoben wurden. Nach der Wahl eines Buchstaben wurden alle Zeichen gezeigt, die demselben Zyklus zugehörten. Den Katalog der Charakteristiken zu erzeugen war allerdings schwierig. Im Herbst 1938 änderten die Deutschen zudem ihre Verfahrenstechnik. Die Entschlüsselungsmethode mit der Anwendung des Zyklometers wurde schließlich nutzlos. Nur innerhalb eines Monats entwarf Marian Rejewski eine Maschine, die als Rejewski-Bombe bekannt ist. Mit 6 Enigma-Walzensätzen drinnen analysierte sie alle Anfangsstellungen der Rotoren und hielt sie in der Lösungsposition an. Die nächste Erfindung waren Segalski-Lochblätter, Papierblätter mit Löchern an denjenigen Stellen, wo die Chiffre von Enigma eine spezifische Eigenschaft aufwies. Immer wenn mehrere Blätter aufeinandergelegt wurden und bestimmte Löcher miteinander stimmten, konnte der am gegebenen Tag gültige Chiffreschlüssel gefunden werden. Weder das Zyklometer noch die Rejewski-Bombe überstanden den Krieg. Anhand von Skizzen und Beschreibungen wurden sie allerdings für die Ausstellung rekonstruiert. Die Polen hatten bereits Erfahrung und gewisse Erfolge im Bereich der Kryptologie. Das Brechen von Chiffren des Gegners besiegelte das Schicksal des polnisch-sowjetischen Krieges in den Jahren 1919-1920. Daraufhin wurde das erste professionelle Chiffrierbüro eingerichtet. Polen war vorhin 123 Jahre von der europäischen Landkarte verschwunden und durch Preußen, Österreich und Russland geteilt. Die Offiziere und Soldaten der neu organisierten polnischen Armee stammten aus den Armeen von Besatzungsländern. Ihnen waren also die Mentalität, die Denkungsart, die Sprachen und die Nachrichtenverkehrsprozeduren des Gegners bekannt. So konnte der Enigma-Code beispielsweise eher in Posen als in Warschau geknackt werden. Historiker Piotr Bojarski.
Großpolen mit Posen bekamen Preußen. Die polnischen Studenten, die hier im 20er Jahren zwischen beiden Weltkriegen studierten, konnten auch deutsche Mentalität verstehen und konnten auch so wie Deutsche denken, besonders wenn wir über die Mathematiker reden. Die deutsche Mentalität, also die Liebe zu Ordnung, war sehr wichtig, besonders wenn es um die Schlüssel zum Enigma-Code geht. Marian Rejewski, der wichtigste polnische Kryptologe, während seiner Arbeit über die Enigma-Chiffre, wusste, dass wahrscheinlich deutsche Chiffranten am Anfang der Schlüsselcode, ja, einfache Schlüssel stehen werden, weil sie wahrscheinlich so Ordnung lieben, dass sie nicht etwas kompliziert machen werden. Am Anfang des Knacken von Enigma, das war die wichtigste Entdeckung. Das half den polnischen Kryptologen, die Chiffren von Enigma relativ leicht zu knacken.
Die Historiker streiten bis heute, welchen Einfluss das Knacken von Enigma auf den Verlauf des Zweiten Weltkriegs hatte. Doch selbst die Vorsichtigsten unter ihnen sind sich sicher, dass es den Krieg mindestens um 2 bis 3 Jahre verkürzte. Ihre kryptologischen Entdeckungen mit Enigma übergaben die Polen an die Franzosen und die Briten erst knappe 6 Wochen vor dem Kriegsausbruch. Aus guten Gründen, unterstreicht Bojarski.
Besonders böse waren die Briten. Sie waren relativ enttäuscht, dass die Polen haben ihnen nicht früher diese Know-how gegeben. Die Polen haben das lange Zeit geheim gehalten. Sie fürchteten, ob es wahrscheinlich in der britischen Chiffrenbüro einige deutsche Spionen existieren. Es bedeutet besonders den französischen Chiffrenbüro, weil die polnische Nachrichtendienst wusste, dass solche deutsche Spionen in französischen Geheimdiensten arbeiten. Also es war relativ möglich, dass dieses Geheimnis sehr schnell schon kein Geheimnis wird.
Britische und amerikanische Nachfolger haben massenweise Maschinen gebaut, die wie die Rejewski-Bombe die Entschlüsselung von Chiffren erleichterten. So sind die allerersten Computer entstanden. Die Maschine von Marian Rejewski, die Rejewski-Bombe vom Jahre 1938, war ein Vorbote des heutigen digitalen Zeitalters. Was einst eine Domäne der Wirtschaft und der Armee war, ist heute allgegenwärtig. Eine SMS oder eine Sprachnachricht wird heute mit einer 256-Bit-Verschlüsselung verschickt. Die Erfahrung, die Mathematik mit Enigma gemacht hatte, überträgt sich heute beinahe auf jeden Lebensbereich. Mathematiker Tadeusz Czaskalik, Professor für Optimierungsrechnung.
Wenn es um Chiffren geht, so stehen polnische Mathematiker an der Spitze. Nach dem Krieg entwickelte sich das Operations Research, die sogenannte Optimierungsrechnung. Diese, grob gesagt, mathematische Modellierung fand in der Wirtschaft, in der Technik, im Maschinenbau, in Ökonomie ihren Einsatz, sogar in der Medizin, wo anhand von Patientenkarten mit Erkrankungssymptomen Computerprogramme entwickelt werden, die eine Erstdiagnose ermöglichen.
Aus dem Bedürfnis, über die Enigma-Knacker-Geschichte erzählen zu müssen, sei auch das Brettspiel Łamacze Szyfrów, zu Deutsch Knacker der Chiffren, entstanden. Autor des Spiels, Szymon Dąbrowski, schuf auch das erste Szenario der Enigma-Ausstellung.
Jeder Mensch hat Geheimnisse, nicht unbedingt immer dunkle. Es können ganz praktische Geheimnisse sein, wie in der Wirtschaft oder in der Armee. Typisch ist, wenn wettbewerbsfähige Unternehmen Geheimnisse voreinander haben. Verständlich ist auch, wenn eine Armee Informationen vor ihren Gegnern kodiert. Für all das werden verschiedene Chiffren genutzt. Enigma war in ihrer ersten Version eine Handelsmaschine. Firmen konnten sie kaufen. Doch das war eine völlig andere Maschine als die der deutschen Wehrmacht. Wir wollten die Geschichte ungewöhnlich erzählen, ein breiteres Publikum ansprechen und vor allem die, die sonst nicht anders an die historischen Fakten gekommen wären.
Die Spieler nehmen de facto an einem Kurs der Chiffre-Knacker teil. Als Prüfung absolvieren sie eine ernste Aufgabe in der Stadt. Sie sollen eine kodierte, geheime Nachricht so schnell wie möglich entziffern, den Versteck mit dem Passwort und der Antwort finden und dann den Agenten treffen. Einen Chiffrierkurs hat auch die Ausstellung im Zentrum der Chiffren Enigma im Angebot, bevor man die wichtigsten Chiffrier- und Deschiffriermaschinen wie Enigma und die Rejewski-Bombe kennenlernt. Und die Genies, die dahinter standen.
Auf Wiederhören im ersten Ausstellungsraum.
Von der Mathematik nun zur Literatur und ihrer Königsdisziplin, der Reportage. Im Frühjahr 1936 begann die letzte Phase der Zweiten Spanischen Republik. Die Kommunisten sowie andere Linksparteien schlossen sich zu einer Volksfront zusammen und gewannen die Wahlen im Laufe des Jahres. Mehrten sich jedoch die Unruhen im Land. Die Ermordung eines Abgeordneten führte schließlich zu einem bereits lange vorbereiteten Militärputsch. Es war der Beginn des Spanischen Bürgerkriegs, der auch in der polnischen Politik hohe Wellen schlug. Auf die Seite der Kommunisten schlugen sich damals linke polnische Milizionäre, die Teil der internationalen Brigaden wurden. Die Nationaldemokraten sowie Vertreter der Sanazia-Regierung unterstützten Francisco Franco, die katholische Kirche, die andalusischen Latifundistas, die monarchistischen Kalisten sowie das konservative Bürgertum. Im September 1936 traf auch der polnische Reporter und Schriftsteller Ksawery Pruszyński in Spanien ein, in Polen bereits zu einem vielseits umjubelten Publizisten herangereift, wurde er in Barcelona mit einigen Privilegien ausgestattet. Er erhielt ein Auto mit Fahrer und ausreichend Benzin, um die verschiedenen Frontabschnitte zu bereisen. Auch Pruszyński konnte beobachten, wie der Bürgerkrieg von beiden Seiten gnadenlos geführt wurde, dass zum Beispiel vielerorts Nonnen und Priester bei lebendigem Leib verbrannt wurden. Mit ungewohnter Suggestivität und der heilenden Kraft der Reportage berichtet der polnische Journalist von den Kämpfen auf der Iberischen Halbinsel. Dabei kennzeichnet seine Texte ein klarer Blick für das Detail. Näheres dazu von Wojciech Osiński.
Compañero indiferente, óyeme ahora mismo.
Im Krieg, aber auch im sogenannten zivilen Leben, drängte es Ksawery Pruszyński stets an die Front. Und genauso in der Literatur blickt man auf die Namen der literarischen Freunde und Kollegen, mit denen er Umgang pflegte, dann finden sich auf dieser Liste fast ausnahmslos Vertreter der künstlerischen Avantgarde. Doch er war nicht nur ein Meister der Metapher und lyrischen Zwischentöne, sondern auch der Reportage, der Königsklasse des Journalismus und hatte ein Gespür für alles Politische. Die 30er Jahre des 20. Jahrhunderts gehören zu den konfliktreichsten Perioden der neueren spanischen Geschichte. Dies wurde auch in den polnischen deutschen Zeitungsredaktion vernommen und für Pruschinski war sofort klar, dass er nach Spanien fahren müsse, um die dortige Situation aus nächster Nähe zu beobachten und zu beschreiben. Als ihm die Wochenzeitung Wiadomości Literackie den Job als Berichterstatter anbot, ergriff er die Gelegenheit und ließ sich im September 1936 als Kriegskorrespondent akkreditieren. Am Vorabend des Bürgerkriegs standen sich zwei große politische Blöcke gegenüber, die Kommunistische Volksfront und die Nationale Front. Heute wissen wir, dass die Kommunisten 1939 letztlich eine Niederlage einstecken mussten. Während im Lager des Caudillo alle politischen Kräfte unter einer Führung zusammengefasst wurden, vollzog sich in der linken Zone Spaniens der entgegengesetzte Prozess einer Desintegration der einzelnen Gruppierungen. Im weiteren Kriegsverlauf gingen die Haltungen im linken Lager immer weiter auseinander, sodass man streckenweise sogar von einem Gegen als von einem Miteinander sprechen müsste. Und dies trotz oder gerade wegen der regsamen Unterstützung Moskaus. Zu dem Zeitpunkt aber, als Pruschinski in Katalonien eintraf, konnte vom Sieg Francos noch keine Rede sein. Diese Region war zu diesem Zeitpunkt vollends von der kommunistischen Revolution erfasst. Arbeiterkomitees übernahmen die Kontrolle über die Fabriken und der Landbesitz wurde nach sowjetischem Muster zwangskollektiviert. Pruschinski beschreibt den Krieg im von den Republikanern kontrollierten Teil Spaniens und zeigt dabei literarisches Talent und Feingefühl, jedoch auch Ernüchterung. Er stammte aus einer Familie des polnischen Landadels, war Absolvent eines Jesuitengymnasiums. Er verurteilte die Gräuel des Bürgerkrieges und vor allem der Revolution, war entsetzt über die blindwütige Zerstörung von Kirchen sowie Ermordungen von spanischen Geistlichen. Es ist eine Überlegung wert, dass Pruschinski, der sich in Polen nicht ganz von den Linken distanzierte, die sozialistische Spanische Republik als einen totalitären Polizeistaat bezeichnete. Er musste sich noch bei der harmlosesten Alltagstätigkeit vor irgendwelchen bewaffneten Zivilisten ausweisen. Er verfügte dort aber auch über einige Privilegien, die ihm das Reisen im Land ermöglichten. Deshalb wollte er sich, trotz der Überzeugungskünste polnischer Diplomaten, nicht wie andere Kollegen evakuieren lassen. So der Krakauer Publizist Paweł Chojnacki. Die spanische Revolution war ungleich brutaler als die bolschewistische Oktoberrevolution, die in Petrograd losgetreten wurde, schreibt Pruschinski. Und weiter, die französische Revolution war gegen die Aristokratie gerichtet, die russische gegen die Reichen und Kapitalisten und die spanische leider vornehmlich gegen die Kirche und die Geistlichen. Den spanischen Kommunisten ist also das gelungen, was Bismarck in Großpolen und Poznań misslang. Auch er hatte es dort auf die katholische Kirche abgesehen, heißt es in einem der Texte, die später in dem Reportageband »W Czerwonej Hiszpanii« im Roten Spanien erschienen sind. Die Revolution hat alles zerstört, was mit spanischem Katholizismus zu tun hatte und damit zugleich auch alles authentisch Spanische, denn man konnte die Geschichte Spaniens nicht von der Reconquista oder dem katholischen Erbe trennen. Nur drei Dinge, glaubt Pruschinski, hätten sämtliche historische Stürme überdauert. Die Corrida, die Prostitution und die Literatur, während in den Großstädten die Panzerrollen, spricht man in den Dörfern am Lagerfeuer unverändert über Don Quixote und seine Dulcinea, ähnlich wie bei uns über Pantadeusz und Telimena. Schon Joachim Lelevel behauptete, Spanien und Polen seien sich in dieser Hinsicht sehr ähnlich, erklärt der Autor. Der französische Historiker und Totalitarismus-Experte Stéphane Courtois glaubt, dass nur ein polnischer Korrespondent wie Pruschinski eine glaubwürdige Reportage über den spanischen Bürgerkrieg schreiben konnte.
Oui, alors ça c'est la grande question de la des intellectuels.
Der Krieg in Spanien war ein Thema, das die westlichen Intellektuellen spaltete. Ein polnischer Korrespondent wie Ksawery Pruszyński, der den andauernden sowjetischen Atem im Nacken spürte, konnte die Lage im kommunistischen Teil Spaniens viel besser einschätzen als amerikanische oder französische Journalisten, die doch auf eine sehr romantische Weise dem Marxismus verfallen waren. Hemingway oder John Dos Passos konnten aus dieser Perspektive nicht glaubwürdig über die kulturelle, wirtschaftliche und politische Lage im Spanien der 30er Jahre berichten.
Kulturelle, ökonomische, Politik.
Auch bemerkt Pruschinski, dass zum Beispiel die Emanzipation Kataloniens, die eigentlich zunächst ein großes Thema der Revolution war, letzten Endes von den linken politischen Kräften ausradiert wurde. Katalonien ist kein Thema mehr, notierte er in sein Notizbuch. Das Urteil über die Corrida ist bei Pruschinski unterdessen sehr deutlich. Er verabscheut die blutigen Stierkämpfe, auch würden sie seiner Meinung nach zum sozialistischen Spanien besonders gut passen. Sie werden zu dessen Sinnbild. Die von den Kommunisten eroberten Städte sind jetzt schon kommunistischer als Moskau, fanatischer als Mekka, meint Pruschinski. Dem spanischen Bürgerkrieg stand der polnische Korrespondent anfangs gespalten gegenüber. Er mochte zunächst weder für die Putschisten noch für die Kommunistenpartei ergreifen. Denn er besaß Freunde in beiden Lagern. Doch dann sagte ihm sein Instinkt, wo in Spanien seine politische Heimat zu finden war. Auf der Seite der einfachen, gläubigen Christen, die eine solche wilde Meuterei nie wollten. In Madrid hatte Pruschinski Kontakt zu anderen ausländischen Kriegskorrespondenten, mit denen er sich unter anderem im Hotel Florida und im Edificio Telefonica traf. Auch kritisierte er die polnischen Diplomaten in Spanien, die seiner Meinung nach keine Ahnung von den Vorkommnissen im Lande hätten und sich lediglich um die eigenen Personalien, Karrieren und Hierarchien kümmerten. Hinter der milchigen Fensterscheibe der polnischen Botschaft spielt sich eine ganz andere Welt ab. Intrigen und Problemchen, klein Warschau in Madrid, konstatiert Pruschinski. Anders als er zunächst angenommen hatte, erwies sich jedoch die bolschewistische Revolution im Osten effektiver als jene in Madrid. Die Niederlage der antiklerikalen Linken in Spanien war unabwendbar. General Franco wurde nicht nur von den Achsenmächten, sondern ebenso von den Briten, Franzosen, Belgiern, US-Amerikanern sowie Schweizer Finanzkreisen unterstützt, deren ökonomische Interessen beim Caudillo besser aufgehoben waren als bei einer zunehmend von Kommunisten beeinflussten Volksfrontregierung.
Esa imprudencia analfabeta, tan española, ¿no?
Viele unbesonnene Spanier waren damals Analphabeten. Sie wussten gar nicht, was auf ihren roten Standarten stand. Die Kommunisten kamen und versprachen ihnen ein besseres Leben, aber dies war reiner Populismus. Das Gegenteil war der Fall. Wer sich nicht unterordnete, der wurde hingerichtet oder eingesperrt. Viele Spanier durchschauten diese Demagogie nicht. Meint der spanische Journalist Arturo Pérez Reverte. Und Xaver Pruschinski? Seine Reportagen aus dem roten Spanien stießen in Polen auf zahlreiche Kommentare. Die linke Presse lobte die Genauigkeit der Analysen und das Gespür für soziale Missstände, kritisierte jedoch seine offenkundige Antipathie gegenüber den Kommunisten. Die konservative Presse wiederum lobte ihn für die detailgetreue Darstellung der Brutalität in dem von der UdSSR beeinflussten Spanien, das von Anarchie und totalitärer Willkür geprägt war, kritisierte Pruschinski aber für seine angebliche Sympathie gegenüber den Kommunisten. Er konnte es also keinem recht machen. Als er nach dem Zweiten Weltkrieg nach Polen zurückkehrte, erlebte er zwar keinerlei Schikanen, versuchte sich in der Volksrepublik einzureihen und diente als Botschafter in den Niederlanden. Seine lesenswerten Berichte aus Spanien wurden jedoch erst nach der politischen Transformation im Jahr 1989 erneut veröffentlicht. Pruschinski selbst verstummte bedauerlicherweise schon 1950, weil er bei einem Autounfall ums Leben gekommen war. Man kann nur mutmaßen, wie sich sein publizistisches Schaffen weiterentwickelt hätte. Ryszard Kapuściński sagte jedenfalls, Pruschinski hätte die Gattung der Reportage revolutioniert. Seit seiner Reise nach Spanien sei sie nicht nur etwas fürs Auge, sondern auch für den Geist.
Xawery Pruschinski im roten Spanien. Ein Beitrag von Wojciech Osiński. Und das war es auch schon in der heutigen halben Stunde aus Warschau. Auf Wiederhören, sagt aus der polnischen Hauptstadt Adam Dingser. Danke fürs Dabeisein und do usłyszenia.
Kto śpiewa i życzy, ten życzy dwa razy. Kto często powtarza te same dwie frazy. I ja wam zaśpiewam dwa zdania niecałe. Nie będę się dzielić zwyczajnym banałem. Dziś śpiewam te trudne słowa, życzenia wam nieznane, żebyście mieli w głowach dobrze poukładane. Nie zdrowia, nie szczęścia, nie kasy, nie fury, nie szybkiej kariery, to tylko są bzdury. Jak wiary to mądrej, nadziei na wszystko, miłości do kogoś, kto zawsze jest blisko.
Dziś śpiewam te trudne słowa, życzenia wam nieznane, żebyście mieli w głowach dobrze poukładane. Niewielkich sukcesów i wielkich pieniędzy za cenę dowolną, co szybciej, co prędzej. Jak wiary to mądrej, nadziei na wszystko, miłości do kogoś, kto zawsze, zawsze jest blisko.
This is the English language stream of Polish Radio External Service coming to you from Warsaw. Follow our 24-hour webcast on polskieradio.pl/en. Listen on the go using the Polskie Radio mobile app. Select the chosen broadcast by our partner stations, cable networks, and on satellite in Europe, North America, Africa, Asia, and the Pacific. Listen on the World Radio Network to Europe at 20 hours CET or English to North America at 5 and 20 hours CET. English to Africa, Asia, and the Pacific at 5 and 20 hours CET. You can also try us on 1386 kHz via Radio Baltic Waves at 14 hours CET. Download Polish Radio External Service podcasts in English from our homepage, YouTube Music, Spotify, Apple, or TuneIn. For more details, check out radiopoland.pl or polskieradio.pl/en. Stay with us on Polish Radio External Service.